alles aus einer Hand. Bei der Richter GmbH und Co. KG. Seit über 33 Jahren Ihr zuverlässiger Ansprechpartner für moderne Badgestaltung und effizientes Heizen. In der 400 Quadratmeter großen Ausstellung sind Ihre Wünsche zum Greifen nah. Schauen Sie vorbei bei der Richter GmbH und Co. KG. Ihrem Partner für Heizung und Bäder. Richter-Reinheim.de.
Im September 1997 erschüttert ein brutaler Dreifachmord in einem noblen Villenviertel ganz Worms. Eine Frau, ihr Sohn und dessen Lebensgefährtin werden ermordet und es kursieren eine ganze Menge denkbarer Szenarien. Von der thailändischen Mafia bis hin zu einem Mord aus Habgier, vieles ist denkbar. In mühsamer Kleinstarbeit nähert sich später ein Gericht in über 70 Verhandlungstagen der grausamen Wahrheit an.
Abgrundtief. Der True Crime Podcast der VRM.
Und damit auch von mir ein herzliches Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Abgrundtief. Mein Name ist Thomas Schmidt, ich bin Digitalreporter bei der VRM und der Host dieses Podcasts. Ja, True Crime, wahre Verbrechen, aber alle Fälle, die wir hier behandeln, die spielen sich vor den Haustüren unseres Verbreitungsgebietes ab. Wenn das spannend klingt, dann klickt am besten gleich mal auf Abonnieren, bevor wir in unseren heutigen Fall eintauchen, dann verpasst ihr auch keine neue Folge mehr. Und unser heutiger Fall, der führt uns mal wieder, will ich fast sagen, nach Worms. Da hatten wir jetzt schon einige Mordfälle. Die Nibelungenstadt mit dem romanischen Kaiserdom ist alles andere als ein Crime-Hotspot, aber irgendwie haben viele Recherchen in dieser Staffel nach Worms geführt. Und sie führen uns einige Jahre zurück, nämlich heute in das Jahr 1997. In der Hochheimer Straße im Wormser Westend, einer noblen Villengegend, da deutet aber auf den ersten Blick nichts auf Verbrechen, Kriminalität oder gar einen Mord hin. Schön ist es hier. Das nächste Schwimmbad ist nicht weit, wobei viele Häuser haben auch gleich einen eigenen Pool hinten im Garten. Wer hier lebt, dem geht es ganz gut, kann man, glaube ich, sagen. Das gilt auch für die Familie Engelbach. Eine, Zitat, angesehene und ehrbare Familie, wie ein Bekannter sagt. Zu verdanken hat sie das vor allem dem Familienoberhaupt Karl Engelbach. Er war Mitglied der Geschäftsführung und Teilhaber der Firma Neu GmbH, die in der Geschenkartikelbranche beheimatet ist. Vielen war er aber eher aufgrund seiner Leidenschaft für den Sport bekannt. So war er nicht nur erster Vorsitzender im Stadtsportverband, sondern auch selbst sportlich auf Wasserskiern oder beim Rudern aktiv. Es nehmen viele Anteil daran, als Karl Engelbach 1994 überraschend stirbt, denn die Familie gehört im geschäftlichen, aber auch im gesellschaftlichen Leben der Stadt Worms zu den hohen Tieren, aber auch zu den Sympathieträgern. Sie sind wohlhabend, gleichzeitig aber tief verwurzelt in grundsolider Bürgerlichkeit. Auch Karl Engelbachs Frau, Lieselotte, hat sich dem Sport verschrieben, hat eine führende Rolle im Wormser Ruderclub ausgeübt und dort viele Aktivitäten entwickelt. Zu der Familie zählen außerdem noch der Sohn Uli, 30 Jahre alt, der sich so um das Jahr 96 ebenfalls mit einer auf Geschenkartikel spezialisierten Firma selbstständig gemacht hat, und sein älterer Bruder Peter, er ist 42 Jahre alt. Und auch er ist ein Geschäftsmann, hat schon in Asien gearbeitet, handelt mit Sportwaffen und Sicherheitseinrichtungen. Man kann also sagen, die Söhne haben von ihrem Vater gelernt, haben beide in der Geschäftswelt Fuß gefasst, wobei man muss sagen, das läuft eigentlich nur bei Uli richtig rund. Peter hat so hier und da seine Probleme, auch mit dem Geld, aber das erfährt man in Worms nicht. Trotzdem, wie das immer so ist, ranken sich Gerüchte um ihn. Zwielichtige Deals in Asien, Geldprobleme, aber wir werden da später nochmal einen genaueren Blick drauf werfen. Fakt ist, man kennt die Familie in Worms und man schätzt sie auch. Und Vater Karl Engelbach, der hat mit seinen Aktivitäten nicht nur viele Kontakte geknüpft, sondern auch ein stattliches Vermögen angehäuft. Wie gesagt, alleine die Gegend im Wormser Westend, in der die Engelbachs wohnen, die zeigt schon, wie sie finanziell aufgestellt sind. Gut möglich, dass man damit auch Begehrlichkeiten wecken kann. Untereinander soll es auch schon mal etwas ruppiger zugegangen sein. Aber wohl nur verbal. Da hat niemand Gewalt angewandt oder so, aber so meinen die das alle nicht, hört man. Hart, aber herzlich quasi. Alles sehr, ja, temperamentvolle Menschen, die sich am Ende des Tages aber doch alle wieder guten Gewissens in die Augen schauen können. Und warum erzähle ich euch das jetzt alles? Jetzt haben wir schon so viel über eine wohl ganz gut situierte Familie aus Worms gehört, aber das hat einen Grund. Denn am 8. September des Jahres 97, da passiert etwas Merkwürdiges. Wie so häufig öffnet die Putzfrau der Familie mit ihrem Schlüssel die Tür zu dem gelben Haus in der Hochheimer Straße. Es ist 7.30 Uhr und sie will gerade mit ihrer Arbeit beginnen, da merkt sie, dass hier irgendetwas nicht stimmt. Es ist mucksmäuschenstill in dem Haus. Ansonsten sieht erst einmal eigentlich alles aus wie immer. Sie geht dann in die Küche und sieht zuerst ein paar Füße. Vorsichtig geht sie einige Schritte weiter, bis sich ihr dann das ganze Bild des Grauens offenbart. Dort auf dem Küchenfußboden liegt ihre Chefin. Da liegt die 66-jährige Lieselotte Engelbach. Sie liegt da in einer großen Blutlache. Zuerst denkt die Putzfrau, sie liegt in ihrem eigenen Erbrochenen, aber schon kurz darauf bemerkt sie, dass es hier Blut, in dem die Frau liegt. Die Putzfrau ist natürlich geschockt, aber auch scheinbar ganz alleine in der Villa. Sie schreit nach Lieselottes Sohn Uli, ruft einmal, ruft zweimal, aber niemand antwortet ihr. Dann ruft sie bei Lieselottes zweitem Sohn, bei Peter, an, erreicht aber nur dessen Frau. Sie spricht schnell und hektisch. Schnell, schnell, die Lolo ist umgefallen, sagt sie. Dann klingelt sie bei einem Nachbar der Engelbachs, von dem sie weiß, dass er Arzt ist. Er rennt dann in die Villa seiner Nachbarn, sieht Lieselotte am Boden liegen, fühlt hier, hält da und sagt dann, sie ist schon seit Stunden tot. Dann trifft irgendwann auch Sohn Peter Engelbach ein. Die Putzfrau rennt ihm entgegen und ruft wieder, schnell, schnell, die Lolo. Aber Peter ist erst einmal alles andere als schnell. Anstatt mitzukommen, zu schauen, was denn da los ist, was passiert sein könnte, da öffnet er erstmal die Garagen, fährt das Auto ordentlich rein und geht dann nach oben in die Küche, wo er seine Mutter tot in ihrem Blut auf dem Fußboden liegen sieht. Er ist benommen, ganz ruhig irgendwie und sagt, was ist denn da los? Und sagt auch, nicht schon wieder. Man kann nur spekulieren, was ihm da in diesem Moment durch den Kopf gegangen sein muss, aber möglich, dass er sich an den ziemlich überraschenden Tod seines Vaters Karl vor 3 Jahren, 1994, erinnert gefühlt hat. Und so stehen die drei dann nun und rufen erstmal die Polizei. Die kommt dann wenig später auch und kommt außerdem auf die Idee, sich mal genauer in dem Haus umzusehen, ob sie da irgendetwas Verdächtiges erkennen. Und das kann man wohl so sagen, das tun sie, denn als die Polizisten ins Obergeschoss gehen, da entdecken sie 2 weitere Leichen. Da liegt Peters Bruder Uli Engelbach und dessen Lebensgefährtin Susanne Neff, eine 23-Jährige aus Alzey. Auch sie liegen da, blutüberströmt, regungslos und tot, wie sich kurz darauf herausstellen wird. Außerdem wird deutlich, was bei den jetzt schon 3 Leichen, die man in der Villa findet, zum Tod geführt haben könnte. Denn sie alle weisen schwerste Kopfverletzungen auf, sodass man recht früh sagt, die sind wohl erschlagen worden. Sofort wird alles abgeriegelt, Spuren sichern, die Lage erkennen, eventuell ist ja noch jemand in der Villa, der damit etwas zu tun haben könnte. Und so wird das Haus und das Grundstück untersucht, durchsucht, aber es findet sich niemand, der mit der Tat in Zusammenhang stehen könnte. Überhaupt, welche Tat? Vieles deutet erstmal auf einen Raubmord hin, denn einige Zimmer sind verwüstet, Schubladen sind herausgerissen, überall liegt irgendwelches Zeug herum und es scheint auch was zu fehlen, aber das muss erstmal noch genau ermittelt werden. Sieht nach einem klassischen, ja, Raub, Einbruch, sowas in die Richtung aus, nur 2 Dinge daran sind eher komisch. 2 Dinge passen hier nicht so ins Bild, denn es sind noch ziemlich viele weitere Wertgegenstände in dem Haus. Und jetzt nicht irgendwelche Riesengemälde oder Schmuck im Safe, sondern Dinge, die man ohne weiteres ziemlich einfach, ich sag mal, im Vorbeigehen hätte mitnehmen können. So nach dem Motto, wenn man schon mal da ist, naja, wenn schon, denn schon. Aber, wie gesagt, das ist direkt aufgefallen, dass der oder die Täter also entweder nach etwas ganz Bestimmtem gesucht haben oder aber gar kein Interesse daran hatten, möglichst viel Wertvolles hier mitzunehmen. Das Zweite, was den Ermittlern dann auffällt, es gibt keine Einbruchsspuren. Wirklich gar nichts. Der oder die Täter müssen auf, ja, mehr oder weniger normalem Wege in das Haus gekommen sein. Wobei ich dafür noch die schlüssigsten Erklärungen finden würde. Etwa über ein geöffnetes Fenster, Terrassentür und so weiter. Aber die Polizei findet zu der Zeit keine Theorie, wie das genau abgelaufen sein könnte. Eine Theorie, die herumgeistert, bezieht sich auf das Wormser Backfischfest, das nur kurze Zeit vor diesem 8. September stattgefunden hat. Immer um diese Zeit herum, so Ende August, steigt das Fest an der Kisselwiese und was für Außenstehende vielleicht nach einem langweiligen Dorffest klingt, bei dem Fisch gegessen wird, das ist, das sagen zumindest die Veranstalter, das größte Wein- und Volksfest am Rhein. Und entlang des Rheines gibt es viele solcher Feste. Wie dem auch sei, da strömen bis zu 700.000 Besucher hin und unter ihnen war 1997 auch Peter Engelbach. Und ob das jetzt daran lag, dass der besonders kräftig gefeiert hat oder nur kurz ungeschickt oder unaufmerksam war, er verliert jedenfalls sein Portemonnaie auf dem Fest. Und auch sein Schlüssel soll ihm dort irgendwie abhanden gekommen sein. Dieses Gerücht wird sich in Worms erzählt. Die Staatsanwaltschaft will das auf Nachfrage aber erst einmal nicht bestätigen, aber es wäre zumindest eine Erklärung dafür, dass jemand so ganz ohne Spuren zu hinterlassen in ein eigentlich gut gesichertes Haus eindringen konnte. In der Nachbarschaft herrscht Entsetzen. Dass sich in dieser Villengegend so etwas abspielt, das hätte hier niemand für möglich gehalten. Und gleichzeitig könnte das ein großer Vorteil für die Polizei sein, dass es hier doch sonst ganz beschaulich zugeht. Die Ermittler hoffen auf Hinweise aus der Nachbarschaft. Vielleicht hat ja jemand irgendetwas Verdächtiges beobachtet. Jede Kleinigkeit, jede noch so banale Unregelmäßigkeit ist es ja in solchen Situationen, die große Ermittlungserfolge hervorrufen kann. Jedenfalls scheint Uli Engelbach noch am Montagabend, dem Tatabend, gesehen worden zu sein. Hinweise deuten darauf hin, dass er um 18.30 Uhr nochmal vor der Tür war, das heißt auch, dass die Tat erst später am Abend passiert sein muss. Erste Vermutungen deuten auf etwa 21 Uhr hin. Was dann passiert sein muss, das können die Ermittler zunächst nicht rekonstruieren und sie haben auch noch keinerlei Hinweise. Nicht darauf, wie jemand ins Haus gekommen sein könnte, nicht darauf, womit die drei Menschen erschlagen worden sind und auch nicht darauf, warum sie eigentlich sterben mussten. Nur eines scheint immer unwahrscheinlicher zu werden, nämlich die Theorie von dem Raubmord. Es gibt ja schon quasi gleichzeitig mit dem Aufstellen der Theorie erhebliche Zweifel daran, aber ein Zeuge, der nach dem Dreifachmord das Haus der Familie betreten darf, erklärt gegenüber der Allgemeinen Zeitung, dass da aber absolut gar nichts darauf hingedeutet habe. Klar, in seinen Augen. Er ist kein Ermittler, hat so einen Tatort wahrscheinlich noch nie gesehen und schon gar nicht wöchentlich vor Augen, aber was er sagt, dass diese Geschichten von der verwüsteten Wohnung nicht stimmen würden, das lässt aufhorchen. So seien da zwar so ein paar Schubladen im Schlafzimmer geöffnet worden und generell auch ein bisschen Unordnung, aber nicht in dem Maße, dass er jetzt sagen würde, hier hat jemand nach Wertgegenständen gewühlt. Aber was dann? Warum ermordet jemand drei Menschen, reißt dann ein paar Schubladen auf und haut dann wieder ab? Ein paar Tage nach dem Verbrechen gibt es dann aber neue Informationen. Also zumindest zu den Toten. Nach der Obduktion lässt sich nämlich sagen, dass alle drei Leichen wirklich schwere Kopfverletzungen erlitten haben. Von einem stumpfen Gegenstand ist die Rede. Andere Verletzungen oder Hinweise auf andere Waffen konnten nicht gefunden werden. Die Tatwaffe selbst, also der stumpfe Gegenstand, konnte aber auch noch nicht gefunden werden. Wahrscheinlich haben der oder die Täter sie nach der Tat mitgenommen. Die Polizei ist jetzt voll auf die Mithilfe der Bevölkerung angewiesen. Sie kommt mit einem Infomobil in die Hochheimer Straße, verteilt Flyer, spricht mit den Anwohnern und es kommen auch viele Hinweise zusammen. Denen wird dann auch jeweils nachgegangen, aber eine heiße Spur haben die Ermittler noch nicht. Eine dieser Spuren, der man nachgeht, auch wenn man eigentlich nicht mehr an die Raubmordtheorie glaubt, ist die des gestohlenen Schmucks. Drei Perlenketten, ein Ring und eine Taschenlampe, die fehlen definitiv. Zuchtperlen und goldene Anhängerchen. Ziemlich auffällig. Wenn die irgendwo zum Kauf angeboten werden, das wäre natürlich super, wenn dann möglichst viele Leute davon wissen. Und damit möglichst sehr viele Menschen davon erfahren, sucht die Polizei über die ZDF-Sendung Aktenzeichen XY ungelöst eine noch breitere Öffentlichkeit. Der Schmuck könnte ein Anhaltspunkt sein. Vielleicht erkennt ihn jemand. Außerdem geht die Polizei davon aus, dass der Täter bei der Tat Blutspritze abbekommen hat. Auch danach fragt sie ganz offensiv, man ist sich jetzt 3 Wochen nach der Tat auch sicher, dass die drei Mordopfer mit einem Fäustel attackiert worden sind. Einem kleinen, schweren Hammer. Knappe 1,3 Kilo schwer, eine Schlagfläche von 5x5 Zentimetern. Hat den vielleicht jemand zuvor verliehen? Wenn ja, an wen? Oder ist sich jemand sicher, der war doch letztens noch hier, mein Fäustel, aber jetzt ist er weg und was ist mit den Blutspritzern? Hat jemand eine blutverschmierte oder bespritzte Person gesehen? Wurden die Klamotten irgendwo entsorgt oder zur Reinigung abgegeben? Zum ersten Mal hat man das Gefühl, hat die Polizei jetzt so ganz konkrete Anhaltspunkte, denen sie auch nachgehen kann. Zeugenhinweise sind dabei noch immer die größte Hoffnung und um den Erinnerungen so ein bisschen mehr auf die Sprünge zu helfen, wurde eine Belohnung von 15.000 Mark ausgesetzt für jemanden, der einen Hinweis geben kann, der zur Ergreifung des oder der Täter führt. Denn auch das ist ja noch völlig unklar, hat derjenige alleine gehandelt oder waren mehrere Personen an den Morden beteiligt? Und dann tropfen auch schon erste Hinweise ein. Die meisten davon beziehen sich auf den gestohlenen Schmuck und die Taschenlampe. Und so langsam, wie das scheinbar alles ins Rollen kommt, die Polizei hält sich mit konkreten Erkenntnissen ohnehin sehr stark zurück, um kein Täterwissen zu offenbaren, so schnell geht dann auf einmal alles. Denn am 15. Oktober 97, also ja, einen guten Monat nach dem Verbrechen, da titelt die AZ in Worms: Peter Engelbach gestern festgenommen. Peter Engelbach also, der Sohn der getöteten Lieselotte und der Bruder des getöteten Uli Engelbach. Aber warum? Soweit sind wir noch nicht. Wir bleiben erstmal bei diesem 15. Oktober 97, denn die Festnahme, die ist ziemlich spektakulär. Wie in einem Krimi, wie ein Augenzeuge berichtet. Peter Engelbach ist da in seinem Range Rover unterwegs, als er mitten in der Stadt so gegen 14.10 Uhr am Neumarkt plötzlich von 5 oder 6 Autos umkreist und umstellt wird. Alle undercover, keine Streifenwagen, er hat keine Möglichkeit mehr wegzukommen und dann geht alles auch ganz schnell. Aus den Autos springen etliche Männer heraus, schwer bewaffnet, die Pistolen am Anschlag. Sie zerren Engelbach aus seinem Geländewagen, legen ihm Handschellen an und entfernen sich mit ihm von dem Schauplatz. Einige Minuten später schon ist hier nichts mehr zu sehen, nichts erinnert an die eben erfolgte spektakuläre Festnahme. Nach der Festnahme gibt es erst einmal nur die Augenzeugenberichte, auf die man sich stützen kann. Die Staatsanwaltschaft hält sich bedeckt mit Informationen zu der Festnahme, erklärt dann aber, Peter Engelbach soll am 8. September seine 66-jährige Mutter, seinen 30-jährigen Bruder und dessen Lebensgefährtin mit einem Fäustel im Haus der Engelbachs im Westend erschlagen haben. Eine Nachricht, die natürlich erst einmal alle schockiert. Der eigene Sohn, Bruder und Schwager. Aber auch hier wieder, es gibt erstmal keine weiteren Infos. Nur der Anwalt von Engelbach, Jürgen Kroll, kann eine Neuigkeit verkünden, nämlich dass man jetzt nicht mehr vom Tatzeitpunkt nach 19 Uhr ausgeht, sondern relativ präzise angibt, das ist um 14.17 Uhr passiert. Und das bringt das Alibi von Peter Engelbach, ohne jetzt genau zu wissen, was ihm vorgeworfen wird, ins Wanken. Denn das war zwar für den Abend vorhanden, um die relevante Uhrzeit hat er aber angegeben, dass er in einer Einliegerwohnung in der Villa war und somit ganz nah dran am eigentlichen Tatort. Alles schön und gut, aber das erklärt noch immer nicht, warum erstens die Ermittler ausgerechnet auf ihn gekommen sind und zweitens, warum er das getan haben soll, also was sein Motiv gewesen sein könnte. Da kommt dann auch so ein bisschen das Ausschlussprinzip zum Tragen. Nach den Morden hat die Polizei einige Szenarien durchgespielt. Eifersucht, Familiendrama, Einbruch, Raubmord, ein Täter aus dem Konkurrentenkreis Uli Engelbachs, aber das alles führt eben zu nichts. Und so stellen sich die Beamten ebenso wie die Öffentlichkeit nochmal die Frage, warum? Und kommt dann, wie ein Sprecher sagt, zwangsläufig auf Peter Engelbach. Das Motiv, hohe Schulden und das Wissen darum, dass man sich als Erbe finanziell sanieren könnte. Und dafür soll er, das ist zumindest die Ansicht der Staatsanwaltschaft, zuerst in der Küche im Erdgeschoss seine Mutter und danach im Obergeschoss seinen Bruder und dessen Lebensgefährtin erschlagen haben. Dass es Peter Engelbach war, dafür spricht auch die Tatsache, dass kein Kampf stattgefunden hat, dass die Opfer sich nicht gewehrt haben und der Täter so ganz nah an sie heran konnte, ohne dass das für die Opfer irgendwie komisch gewesen ist. Denn sie kennen den Peter ja, von dem erwarten sie jetzt keinen Angriff. Nach der Tat soll Peter dann wieder ins Erdgeschoss zurückgegangen sein und dann etwas unbeholfen, ja, diese falschen Einbruchsspuren gelegt haben. Die offenen Schubladen und die fehlenden Schmuckstücke halt. Und noch bevor man klären kann, ob Peter Engelbach wirklich solch hohe Schulden gehabt hat, für die er dann so ein grausames Verbrechen in Kauf nehmen würde, widerspricht sein Anwalt dieser Theorie. Er habe keine Schulden und selbst wenn, die Familie hatte so viel Geld und Peter ein so gutes Verhältnis zu seiner Mutter, die hätte ihm doch jederzeit aus der Klemme geholfen. Also erst einmal relativ verwirrend, diese ganze Gemengelage. Versuchen wir das also aufzuklären. Etwa mit der neuen angenommenen Tatzeit 14.17 Uhr statt 19 Uhr. Das heißt, diese Zeugenbeobachtung, dass Uli noch einmal draußen am Briefkasten gewesen sein soll, der glaubt man jetzt nicht mehr. Entweder war es deutlich früher oder es war jemand ganz anderes. Aber 14.17 Uhr, das ist irgendwie zu konkret, glaubt man schon fast. Wie kommt man auf so eine präzise Uhrzeit? Warum nicht einfach sowas wie ja, gegen 14:45 oder so? Den entscheidenden Zeitstempel in diesem Fall liefert der Zufall, nämlich ein eingehendes Fax. Für die Jüngeren unter euch, das ist im Grunde wie eine E-Mail versandt über eine Faxnummer, die dann ein Dokument, ein Bild oder ein Text kopiert und beim Empfänger ausdruckt. Und so ein Ausdruck, also ein Fax, das läuft um 14.17 Uhr aus dem Gerät der Engelbachs. In dem Raum, in dem Uli und Susanne gefunden werden. Und auf dem Fax sind Blutspritzer. Das heißt, das muss um diese Uhrzeit herum gewesen sein. Jetzt werdet ihr vielleicht sagen, kann ja sein, aber wenn das Papier um 14.17 Uhr aus dem Gerät läuft, kann das Blut ja trotzdem auch erst um 19 Uhr drauf gespritzt sein. Hieß ja lediglich, dass die Tat nicht vor 14.17 Uhr gelegen haben kann. Aber da wird die Kriminaltechnik richtig abgefahren, denn wie ein Chemiker, der das Fax untersucht, herausfinden kann, befindet sich das Blut, in diesem Fall von Ulis Lebensgefährtin Susanne, unter und über der aufgedruckten Schrift. Heißt also, zunächst wurde das noch weiße Blatt Papier im Papierfach des Gerätes mit Blut bespritzt. Dann kommt das Fax an, das noch frische Blut wird mit durch das Druckwerk gezogen, wo Verwischungen zwischen Blut und Tintenschrift stattfinden. Und dann, so erklärt es ein Sachverständiger später bei Gericht, dann hat noch ein Tropfen eingeschlagen. Das heißt, genau zu dem Zeitpunkt schlägt der Täter wohl zu, dass das Blut nur so spritzt. So ist zumindest der Tod von Susanne auf die Minute genau nachzuvollziehen. Und es liegt mehr als nahe, dass Uli unmittelbar davor oder danach attackiert worden ist, denn der wird wohl kaum daneben stehen und zuschauen und dann eine halbe Stunde später selbst zum Opfer werden. Für die Staatsanwaltschaft sieht es aufgrund der Auffindesituation der Leichen so aus, als sei Uli kurz vorher angegriffen worden. Die Mutter der Engelbachs war dann wohl die erste, die von ihm erschlagen worden sein soll. Für die Tatzeit spricht auch, dass sowohl Uli als auch Susanne an diesem Tag rege Telefonate geführt haben, die aber so gegen 14.12 Uhr endeten. Peter Engelbach hat ja schon als 19 Uhr als Tatzeit im Raum stand angegeben, dass er um 14.17 Uhr in dem Haus im angrenzenden Büro war. Von den Morden habe er nichts mitbekommen, gegen 15 Uhr habe er die Villa verlassen und hat Alibis bis etwa 19 Uhr. Da gibt er an, wieder zu Hause gewesen zu sein. Nach Hause kommt er jetzt aber erst einmal nicht mehr. Auch seine Frau darf die Wohnung nicht mehr betreten, denn auch dort wird natürlich fieberhaft nach Beweisen gesucht. Denn noch hat man nichts Handfestes gegen ihn. Und das kritisiert auch sein Verteidiger. Der will, dass man ihn zumindest bis zum Prozess aus der Haft entlässt, scheitert damit aber. Für ihn ist Engelbach unschuldig. Auch das Thema Schulden, das wird in seinen Augen größer gemacht, als es eigentlich ist. Engelbach besitzt eine Eigentumswohnung, die ist ja auch was wert, genauso wie der gute Name Engelbach, der Rückhalt bei den Banken bedeutet. Außerdem war geplant, und das berichten auch andere Zeugen, dass Peter Engelbach mit seiner Familie in einem Monat mit in die Villa seiner Mutter zieht. Für seinen Anwalt Jürgen Kroll müsste eher das geschäftliche Umfeld von Uli Engelbach durchleuchtet werden. Er war sehr erfolgreich im Geschenkartikel-Business und auch wenn ich finde, dass das irgendwie komisch klingt, aber er sagt, das sei ein Gewerbe, in dem mit Haken und Ösen gekämpft wird. Und wenn es nicht das Geschäftsumfeld von Uli ist, dann ist es wohl das von Peter. Der hat immerhin auch in Hongkong und auf den Philippinen Geschäfte gemacht, von denen wohl nicht alle immer so gut ausgegangen sind, wie man sich zumindest erzählt. Und dann kommt auch noch hinzu, dass sich Lieselotte Engelbach in den Wochen vor der Tat irgendwie unwohl und beobachtet gefühlt hat. Damit bringt Kroll also gleich mehrere Theorien auf den Tisch, wie es gewesen sein könnte. Problem aber auch hier, Beweise fehlen. Aber auch hier gibt es einen Indiz, das ganz interessant klingt, denn Uli habe 3 Tage nach dem Mord ein Riesengeschäft abschließen wollen, bei dem es wohl um eine Summe von 15 Millionen Mark gegangen sei. Ein Deal, den sicherlich auch seine Konkurrenten gern eingetütet hätten und deshalb haben sie ihn kurzerhand umgebracht. Die beiden Frauen mussten als mögliche Zeuginnen ebenfalls dran glauben. So zumindest die Theorie. Aber zum Prozess gegen ihn kommt es trotzdem. Man ist scheinbar überzeugt und so wird er im März 98 wegen dreifachen Mordes aus Habgier angeklagt und muss sich dann ab Mai vor dem Mainzer Landgericht verantworten. Für die Staatsanwaltschaft bleibt es dabei. Engelbach hatte große Geldprobleme, hohe Schulden und hat keinen anderen Ausweg mehr gesehen, als seine Mutter zu töten und sich somit als alleiniger Erbe finanziell sanieren zu können. Das Erbe wäre eine ziemlich hohe Summe gewesen, mehrere Millionen Mark, also damit wären die Probleme auf einen Schlag und das trifft es hier sogar wortwörtlich in diesem Fall, erledigt gewesen. Übrigens, sollte er verurteilt werden, dann wird er wohl nie auch nur einen Pfennig von dem Geld sehen, denn normalerweise geht man leer aus, wenn man die Person tötet, die einem etwas vererben wird. Ich sage da extra normalerweise, denn es hat schon so ein paar Fälle gegeben, in denen das skurrilerweise nicht so war oder über eine Revision dann so gerückt wurde, dass trotzdem noch geerbt werden konnte. Für die Geldnotthese spricht auch, dass Uli Engelbach eine Lebensversicherung über 81.000 Mark zugunsten seiner Eltern abgeschlossen hatte. Da die aber nun beide nicht mehr leben, kommt Peter Engelbach als Begünstigter in Betracht. Allerdings auch hier, wenn rauskommt, dass er gleichzeitig auch der Mörder ist, dann wird es auch hier problematisch. Doch bis zu einer möglichen Verurteilung oder eben einem Freispruch ist es noch ein ziemlich langer Weg. Schon im Vorfeld ist allen klar, das wird ein langer Indizienprozess. Und es werden viele Zeugen aussagen müssen. Von 200 an der Zahl ist die Rede. Man will sich ein Bild machen von diesem Peter Engelbach. Was ist das wirklich für ein Typ? Wäre er zu einer so grausamen Tat, seine eigene Mutter, seinen Bruder und dessen Lebensgefährtin aus finanziellen Gründen zu ermorden, überhaupt fähig? Man rechnet mit 20 Gutachten, die angefertigt werden müssen, und es zeigt sich, das wird ein Mammutprozess werden. Aber, das sagt der leitende Oberstaatsanwalt Klaus Puderbach, wir haben aufgrund der Vielzahl von Indizien derzeit keinen vernünftigen Zweifel, dass Engelbach der Täter ist. Und so wird die Anklage zugelassen und am 24. Juni 98 beginnt er, dieser Mammut-Mordprozess. Und er beginnt emotional. Es ist das erste Aufeinandertreffen der Eltern der getöteten Susanne N. und ihrem mutmaßlichen Mörder. Dabei schaut Engelbach nicht weg. Er nickt zustimmend mit dem Kopf, als der Anwalt der Hinterbliebenen das eigentlich Offensichtliche erklärt, wie schlimm es sei, wenn Eltern ihr Kind zu Grabe tragen müssen und dann auch noch unter solchen grausamen Umständen, aber inhaltlich geht's erstmal um den Angeklagten und seinen Werdegang. Und das natürlich auch, um herauszufinden, wie war das damals in Asien? Krumme Dinger, Feinde gemacht, sollte eigentlich er das Mordopfer sein? Klar ist, 1982 geht ein Unternehmen in Hongkong in die Hose, wie er sagt. Er habe da sein Gesicht verloren und musste in einer Nacht- und Nebelaktion mit seiner Frau in ihre Heimat auf die Philippinen fliehen. Und dann verschwindet er für seine Familie von der Bildfläche, gilt als verschollen und wird enterbt. Zeitweise nur, das ändert sich später wieder, denn er will nicht als Verlierer gesehen werden. Aber auch auf den Philippinen wird er nicht zum Gewinner. Auch da läuft es geschäftlich katastrophal. 1986 meldet er sich dann wieder bei seiner Familie. Die Versöhnung gelingt und 1988 kehrt er schließlich auch wieder zurück nach Worms. Vor Gericht beteuert er, keine Unterschlagungen in Fernost, kein Mitinhaber eines Bordells und nicht mit Scientology in Verbindung gewesen. Das alles hat man sich wohl über ihn erzählt, aber das alles sei nicht wahr. 1992 wird er dann auch wieder als Erbe eingesetzt. Mit dem Vater ist alles geklärt und so exotische Ausflüge in Asien, etwa eine Schrimpszucht oder die Suche nach verborgenen Goldschätzen auf den Philippinen, die sind vergeben und vergessen. Und auch zu seinem Bruder Uli habe er wieder eine gute Beziehung gehabt. In Deutschland dann beruflicher Neubeginn, mehrere Geschäftsführerpositionen bei renommierten Firmen und dann der Tod seines Vaters Karl im Jahr 1994, der, wie Engelbach es formuliert, uns alle fürchterlich reingerissen hat. Auch zu seiner Mutter sei es immer ein sehr inniges Verhältnis gewesen und das sagen auch einige Zeugen in der Gerichtsverhandlung. Engelbach sei großzügig gewesen, gutmütig und eher weich. Diese Weichheit, das mutmaßen einige, die könnte auch der Grund dafür sein, dass er, anders als sein Vater Karl, in der Geschäftswelt ja nie so richtig Fuß gefasst hat. Wenn seine Mutter krank war, dann war er immer der Erste, der zur Stelle war, der sie gepflegt hat. Aber es gibt auch eine andere Seite, von der erzählt wird. Jähzornig soll er gewesen sein, egozentrisch, ein Selbstdarsteller und Angeber, der seine Mutter gehasst habe. Es ergeben sich also gleich mehrere Bilder von Engelbachs Persönlichkeit, mindestens aber diese beiden. Aber ein deutliches Bild ergibt das am Ende wiederum nicht. Aber um sich ein Bild von einer Person zu machen, verlässt sich das Gericht natürlich nicht nur auf die Zeugenaussagen. Gleich zwei psychiatrische Gutachter sind damit beauftragt, herauszufinden, was das für ein Typ ist, dieser Engelbach, der irgendwo zwischen egozentrischem Blender und warmherzigem Muttersöhnchen zu liegen scheint, zumindest was die Aussagen bislang angeht. Grundsätzlich ist Peter Engelbach kein gewaltbereiter Mensch, sagt der Gutachter Professor Werner Janzarik. Er findet auch keine Anzeichen, dass Hass zwischen ihm und den nun toten Familienmitgliedern geherrscht habe. Im Gegenteil, so soll er stets auf die Familie bedacht gewesen sein. Der zweite Gutachter aber, Professor Johann Glatzel, der sagt, die Beziehung zu Mutter und Bruder, die sei nur oberflächlich gewesen, ambivalent und widersprüchlich und oftmals aggressiv. Für Glatzel steht fest, Engelbach, dem geht es in erster Linie mal immer um sich selbst. Eine hohe Ich-Bezogenheit, Narzissmus, fassadenhafte Selbstdarstellung und bemerkenswertes Geltungsbedürfnis. Autsch. Aber, und da sind sich beide Gutachter einig, das heißt nicht, dass er jetzt auch ein Mörder ist. Generell könne man so ein Urteil eh nicht fällen. Zitat, für jeden Menschen ist eine Konfliktsituation denkbar, in der er auch zu schwersten Straftaten bereit ist, erklärt Glatzel. Und auch aus den vergangenen Niederschlägen, die Engelbacher leiden musste, da hat sich jetzt nie eine Kompensierung über irgendwelche Straftaten ergeben. Er hat sich ja lieber versteckt, als sich seiner Familie zu präsentieren oder gar irgendwelche Ausbrüche gehabt zu haben. Das kann natürlich auch heißen, der ist nicht so ein jähzorniger Mensch, wie manche sagen, kann aber auch von Mal zu Mal anders ausgeprägt sein. Und so sehen wir auch hier im Grunde zwei Seiten. Vielleicht ist Peter Engelbachs Persönlichkeit auch einfach sehr ambivalent. Janzarik legt sich am Schluss aber noch fest und sagt, egal wie es ausgeht, sollte Engelbach verurteilt werden, dann spricht auf jeden Fall nichts gegen seine volle Schuldfähigkeit. Er weise keinerlei Anzeichen für schwere seelische Störungen auf. Nur, es muss auch erst einmal zu einer Verurteilung kommen. Schauen wir also mal, was ihm da zur Last gelegt wird und dafür dann sorgen könnte. Spuren etwa. Zum Beispiel Wischspuren in unserem konkreten Fall. Denn die hat die Spurensicherung im Badezimmer gefunden, das an das Büro angrenzt, das in der Einliegerwohnung in der Villa der Familie eingerichtet war. Spuren, die aber erst noch interpretiert werden müssen. Engelbach behauptet, es sei ein Abfluss verstopft gewesen, nicht lange vor dem Mord. Dem sei er dann mit einem Druckluftrohrreiniger zu Leibe gerückt und dann habe es eine wahre Explosion gegeben. Die Folge, alles versaut, das ganze Bad vollgespritzt, logisch, dass da dann gewischt worden sei. Für die Anklage scheint eine andere Quelle für diese Spuren wahrscheinlicher. Blut. Überall Blutspritzer. Engelbach musste sich reinigen, geht dafür in sein Badezimmer und reinigt anschließend auch die Fliesen, Spiegel und so weiter, damit wirklich keine Spuren mehr übrig bleiben. Außer eben jenen Wischspuren. Und es ist wie so häufig in diesem Prozess, die eine belegbare Wahrheit, die gibt es nicht. Es kann nicht festgestellt werden, wie zum Beispiel bei dem Fax, dass hier das Blut einer der Getöteten im Badezimmer geklebt hat. Aber eben auch nicht ausgeschlossen werden. Indizien, die eben nur Indizien sind und keine Beweise. Und die werden hin und her erklärt. Es muss dann sogar in diesem Fall gecheckt werden, ob in dem lokalen Baumarkt zur besagten Zeit der besagte Druckluftreiniger überhaupt vorhanden war. Und da kommt dann erst heraus, nee, den verkaufen wir gar nicht. Natürlich schlecht für Engelbachs Glaubwürdigkeit. Dann kommt raus, ah ja, doch, kann sein, ach diesen meinen sie, nur um dann etliche Verhandlungstage später von einem Sachverständigen zu hören. Und ich finde, das ist ein schönes Zitat, gewischt wurde da gar nichts. Es spreche vielmehr alles dafür, dass jemand am Waschbecken einfach die mit Seife gesäuberten Hände abgeschüttelt hatte. Also, nächste Spur. Vielleicht dieses Mal eine, die Engelbach entlasten könnte. Er hat doch von dieser Firma geredet, der sein Bruder kurz vorher einen angeblichen 15 Millionen Mark Auftrag weggeschnappt hätte. Das Skurrile daran, dieses Unternehmen, die Firma Neu, die schaltet noch relativ zu Anfang des Prozesses eine Anzeige in der Zeitung, eine Gegendarstellung zu einem Bericht der Allgemeinen Zeitung. Und das Skurrile ist vor allem, die Firma wurde mit keinem Wort genannt. Man hat sich dann wohl aber angesprochen gefühlt. Jedenfalls widerspricht man in der Anzeige den Darstellungen von Engelbachs Anwalt. Uli Engelbach sei außerdem überhaupt kein ernsthafter Konkurrent für die Firma gewesen. Der Richter meint damals dazu, dies ist, vorsichtig formuliert, eine seltsame Art, sich zu einem laufenden Verfahren zu äußern, zumal fast die ganze Firma Neu hier noch im Zeugenstand erscheinen soll. Aber die Beziehung von Uli Engelbach zur besagten Firma Neu ist tatsächlich, ja, mal mindestens pikant. Die sind beide in der Geschenkartikelbranche tätig und besagte Firma war Ulis Arbeitgeber, bevor der sich dann wiederum mit einem ähnlichen Geschäftsmodell selbstständig gemacht hat. Und scheinbar hat der ihnen dann auch einige Kunden weggeschnappt und stand vor einem potenziell guten Auftrag. Nur diese 15 Millionen, die waren noch lange nicht in Stein gemeißelt. Die Planungen hatten sich noch in der Vorphase befunden und selbst wenn der Deal zustande gekommen wäre, diese 15 Millionen bezogen sich auf das umgesetzte Geld eines vorherigen Geschäfts dieser Leute. Ob das jetzt mit Engelbach auch so gelaufen wäre, das kann doch überhaupt keiner sagen. Jedenfalls, so erklärt es die ehemalige Neugeschäftsführerin vor Gericht, ich kann nur lachen, wenn gesagt wird, Uli habe mit seinen Geschäften die Firma Neu an den Rand des Konkurses gebracht und diese Einsichten machen die Version Rache eines Konkurrenten dann doch wieder unwahrscheinlicher. Und vor allem, wie soll der Konkurrent so nah an seine Opfer herangekommen sein, ohne dass die argwöhnisch werden? Das ist ja von der Staatsanwaltschaft so interpretiert, dass dieser Umstand, dass es keine Abwehrspuren oder Ähnliches gibt, gegen Peter Engelbach spricht. Denn wenn da plötzlich jemand steht, der da nicht hingehört, also im eigenen Haus, dann wird ja irgendeine Form der Interaktion stattfinden. Man weicht zurück, fragt hier, wer sind Sie, was wollen Sie? Aber das scheint bei den Engelbachs eben nicht der Fall gewesen zu sein. Klar, da scheint die Theorie naheliegend, der Bruder oder die Mutter, die werden eben nicht argwöhnisch, wenn der Sohn oder Bruder daneben stehen. Und das gibt dann wiederum dem die Möglichkeit, aus dem Nichts zuzuschlagen, das Überraschungsmoment zu nutzen und hinterlistig seine völlig arglosen Opfer niederzustrecken. Und was schon in normalen Haushalten so ist, ich denke, dem kann jeder zustimmen, oder? Das ist bei den Engelbachs noch einmal strenger. Wie Bekannte erklären, wurde jeder, der bei ihnen geklingelt hat, erst einmal durchs Fenster in Augenschein genommen. Lieselotte sei jetzt nicht ängstlich gewesen, aber zumindest sehr, sehr vorsichtig. Ein Heizungsmonteur, der mal bei den Engelbachs gearbeitet hat, erzählt, einmal sind wir ein Stück auf das Grundstück gelaufen, da rief sie uns zurück, damit sie uns zur Kontrolle in die Augen schauen konnte. Ein anderer Handwerker berichtet, dass er ausnahmsweise mal einen Schlüssel für einen Seitentrakt bekommen habe, in dem er arbeiten sollte, aber dann hat sie ihm den auch kurze Zeit später wieder abgenommen. Und auch Uli Engelbach habe eigentlich immer aus dem Fenster geschaut, wer da klingelt, bevor er die Türe geöffnet hat. Und da es keine Einbruchsspuren gibt, muss der Täter ja schon durch die offene Tür gekommen sein. Das ist nicht gerade zum Vorteil von Peter Engelbach. Auf der anderen Seite, also dieses einerseits, andererseits, dieses Abwägen lässt uns hier wirklich nicht los in diesem Fall. Naja, auf der anderen Seite lassen einige Zeugenaussagen den Schluss zu, dass da trotzdem so ein reges Kommen und Gehen geherrscht hat und damit auch eine gewisse Unübersichtlichkeit und man nicht immer sagen konnte, dass die Engelbachs da die genaue Übersicht und Kontrolle darüber hatten. Diesen Eindruck erweckt auch ein Glasreiniger, der erklärt, er habe mal aus Versehen einen Schlüssel eingesteckt und mitgenommen und ihn dann später wieder zurückgebracht. Vielleicht hat er ihn ja zwischenzeitlich nachmachen lassen. Bemerkt hat den fehlenden Schlüssel jedenfalls niemand. Und eine Aussage zu dem Thema ist auch noch interessant, denn eine Freundin sagt, dass es im April 97 mal geklingelt hat, als sie bei Lieselotte zu Besuch war. Es war ein Paketdienstmitarbeiter. Sie sagt zu ihm, sie kennen sich ja aus, und dann ist der Mann durchs Wohnzimmer der Familie gegangen und hoch in das Büro von Uli. Ja, sie kennen sich ja aus, hat sie ihm noch gesagt. Gleichzeitig sagt sie dann der Freundin, dass sie mal mit ihrem Sohn reden müsse, dass die Leute vom Paketdienst nicht mehr hier so rumlaufen können. Heißt also, wenn der oder die Täter sich als Dienstleister, also Reinigung, Handwerker, Pizza, Paketbote oder sonst was getarnt hätten, dann hätten sie vielleicht oder wahrscheinlich auch freie Bahn gehabt. Also eine weitere Tür, die sich wortwörtlich öffnet. Irgendwann, mitten im Prozess, erkennt auch das Gericht, diesen Zeitplan, den wir uns gesteckt haben, den können wir nicht einhalten. Dieser Fall ist einfach zu vielschichtig. Der Richter sagt, wir müssen alles, aber auch wirklich alles Menschenmögliche tun, um aufzuklären und ein gerechtes Urteil zu fällen. Und das werde extrem schwierig und aufwendig. Denn es gibt eben diese zwei Seiten an so gut wie allem, was die Engelbachs betrifft. Peter war erfolgreich. Für die anderen war er so gut wie bankrott. Er hatte ein herzliches Verhältnis zu seiner Mutter oder war egozentrisch und hat sie gehasst. In die Villa kam niemand einfach so rein, aber es war mindestens auch mal ein Schlüssel im Umlauf und der Paketdienst kennt sich aus. Also sehr, sehr schwierig das Ganze. Und jetzt scheinen sich diese Lager, diese Kategorien Pro und Contra auch bei den Zeugen wiederzufinden. Die eine Zeugin, die im Juli 98 gegen Peter Engelbach aussagen soll, die hat Angst. Wie sie sagt, ist sie bedroht worden. Von einem anderen Zeugen, der noch nicht ausgesagt hat, aber noch aussagen soll. Der will jeden belangen, der zulasten Peter Engelbachs Aussage. Ich bin sehr aufgeregt, ich habe auch Angst gehabt, sagt die Frau im Gericht. Aber die Trauer, Bestürzung und das Vermissen von Lieselotte Engelbach, das überwiegt bei ihr und deshalb will sie auch erzählen. Etwa, dass Vater Karl Engelbach mal erzählt habe, Peter und Lieselotte seien wie Hund und Katz. Und weiter sagt sie, sie hat selbst auch gesagt, mit Peter vertrage sie sich überhaupt nicht. Dabei hatte sie ein so herzliches Verhältnis zu Peters Sohn, ihrem Enkel, aber ein weiteres Zitat lässt tief blicken. Die Zeugin zitiert Lieselotte Engelbach mit den Worten, die jungen Peter Engelbach mit Frau und Sohn kämen hier nicht ins Haus. Umso seltsamer scheint vor diesem Hintergrund, dass Peter mit seiner Familie ja im September 97 eigentlich auch in die Villa einziehen wollte. Das habe ich auch nicht verstanden, sagt die Zeugin. Und das versteht man auch bis zuletzt nicht. Vor allem gibt es dann noch eine Begegnung, aus der bei Gericht zitiert wird. Und die findet am Tattag, am 8. September 97 statt. Da hat Lieselotte Engelbach um 11.30 Uhr einen Zahnarzttermin. Und ihrem Zahnarzt erzählt sie dann, sie freue sich, dass nun bald alle Engelbachs unter einem Dach vereint seien. Und 3 Stunden später ist sie tot, mutmaßlich ermordet von dem, auf dessen Einzug sie sich ja so freue. Das ergibt irgendwie keinen Sinn. Und auch bei der Recherche bin ich wirklich in den Zeugenaussagen hin und her gesprungen, um zu checken, Moment, wer hat jetzt über wen was gesagt? Aber es stimmt, wir haben hier einfach sehr widersprüchliche Aussagen, die sich durch den gesamten Prozess ziehen. Und letztlich gibt es nicht die eine Person, die man nach dem Verhältnis fragen könnte, wo man sich sicher sein könnte, hey, das muss aber jetzt stimmen. Da muss man eigentlich ja die Tote fragen, was nicht geht, oder eben ihren Sohn. Nur, dass der natürlich, da braucht man nicht viel Fantasie für, von dem tollen, herzlichen Verhältnis zu seiner geliebten Mutter schwärmen wird, ganz egal, wie es wirklich war, oder? Die Möglichkeit zu erklären, die hat er Ende August, denn da ist seine Aussage angekündigt. Lassen wir mal die Beschreibung seines Vormittags weg und springen direkt dahin, wo es interessant wird. Gegen 13.40 Uhr, so sagt er, ist er in seinem Büro in der Villa gewesen und hat weder seine Mutter noch seinen Bruder mit Lebensgefährtin gesehen. Da war er dann auch um die relevante Uhrzeit, 14.17 Uhr, um 14.30 Uhr hat er mit seiner Frau telefoniert und daraufhin gegen 15 Uhr Verwandten in der Nähe etwas zu essen vorbeigebracht. Seine Frau hatte gekocht, Nudeln mit Hühnerfleisch eingetuppert in einem Topf. Später, so sagt er, ist er dann mit seiner Frau und dem gemeinsamen Sohn in verschiedene Möbelgeschäfte gefahren, dann nach Seckenheim zum Schützenverein und dann zurück nach Hause in seine Wormser Wohnung. Um 22 Uhr hat er dann geschlafen. Befragt nach seiner finanziellen Schieflage, sagt Engelbach, dass er natürlich einen Kredit aufgenommen habe, aber auch nur, weil er halt eine neue Firma gegründet hatte. Das ist relativ normal, wenn man da erstmal etwas Startkapital braucht, aber seine Mutter habe ihm 350.000 Mark zugesagt und erklärt, dass sie zusätzlich 3 Wohnungen verkaufen und das Geld unter den Brüdern aufteilen wolle. Und das wiederum hätte sein Konto wieder ins Plus gehoben. Und generell ist man sich sicher, der gute Name Engelbach, der wiegt in Worms schon einiges. Da sind die Banken etwas wohlwollender und es zeigt sich auch, dass die Bank ihm noch kein Ultimatum oder irgendwie auf andere Form Druck gemacht hätte. Wir gingen davon aus, dass die Familie hilft, wenn Peter oder Uli finanzielle Probleme hätten, sagt ein Sparkassenmanager zu dem Thema. Also auch wieder etwas, das Engelbach vor Gericht nicht weiter in Bedrängnis bringt, obwohl das Thema Schulden für den Mord aus Habgier natürlich mit von ganz zentraler Bedeutung ist. Kommen wir aber mal wieder zu den Abläufen, Beobachtungen und Sachverhalten, die ihn in Bedrängnis bringen, denn die braucht die Staatsanwaltschaft ja, wenn sie Engelbach verurteilen will. Wir haben schon zu Beginn gehört, dass Peter Engelbach selbst in dem Moment, als er am Haus seiner Mutter ankommt, direkt nach der Tat, dass er da erstmal sein Auto in die Garage gefahren hat. Etwas Ähnliches konnte auch für das Auto seiner Mutter beobachtet werden. Am Tattag hat Lieselottes BMW an der Straße vor der Villa gestanden. Zuletzt aufgefallen ist er jemandem gegen 18.25 Uhr, um 14.17 Uhr, als die Morde geschahen, da stand er auch schon dort. Aber als dann am nächsten Tag die Leichen gefunden werden, da steht das Auto in der Garage. Und das kann ja nur der Mörder oder ein Mittäter bewegt haben. So viel scheint klar, aber warum? Welchen Sinn macht das? Und vor allem erhöht das ja auch die Chance, erwischt zu werden. Vor allem zu einem so späten Zeitpunkt noch einmal zurückzukommen. Denn genau das scheint hier der Fall gewesen zu sein. Und nehmen wir mal an, es war Peter Engelbach. Wie ist der wann wohin? Er sagt, er hat die Villa gegen 15 Uhr verlassen und erst wieder am folgenden Tag nach dem Auffinden der Leichen betreten. Nur, wer hat dann das Auto bewegt? Wo kam derjenige an den Schlüssel für Auto und Garage? Ich meine, im Haus selbst, da ist die Spurenlage auch schon so, dass die Ermittler sagen, okay, wer auch immer das war, der oder die müssen sich hier ausgekannt haben. Aber das wird, finde ich, nochmal viel deutlicher, wenn man bedenkt, dass man den Schlüssel für Auto und Garage geholt und dann umgeparkt hat. Also, ja, klar, vielleicht wusste der Täter nichts von der Putzfrau und damit keiner auf die Idee kommt, die Toten, die ja vielleicht jemand vermisst, in dem Haus zu suchen, lassen wir es mal so aussehen, als sei das Auto weg. Denkbar, aber ich weiß ja nicht. Jemand, der glaubt, etwas zu wissen, der wendet sich dann plötzlich mitten im Prozess an die Staatsanwaltschaft. Es ist ein Busfahrer, 42 Jahre alt, fährt in Worms den Stadtbus und wäre um ein Haar gar nicht mehr als Zeuge erschienen, denn zwischenzeitlich und noch vor seiner eigentlichen Aussage erklärt er plötzlich, dass er sich jetzt doch nicht mehr sicher sei, dass er Engelbach erkannt habe. Das habe ich nur gesagt, weil ich aus der Sache raus wollte, sagt der Mann, der im Nachhinein erklärt, ich will mich heute nicht mehr als Zeuge melden. Ich will nur meine Ruhe haben, habe Angst vor all dem. In Wahrheit hat der Mann nie auch nur den leisesten Zweifel gehabt. Dieser Mann, der da am Abend des 8. September 97 in seinen Bus gestiegen ist, das war Peter Engelbach. In seinem Gesicht Blutanhaftungen. Und an sowas erinnert man sich natürlich, wenn jemand mit Blut im Gesicht bei einem einsteigt. Anhand von Fernsehaufnahmen hat der Mann den Angeklagten wiedererkannt. Daraufhin hat er sich bei den Eltern von Susanne gemeldet und so sitzt er nun als Zeuge im Gerichtssaal. Und er sagt aus und berichtet von jenem Abend. Er stand an der Bustür, wie aus dem Nichts, hatte Blutspritzer im Gesicht, stieg ein, ich bin erschrocken. Er habe eine gelbe Plastiktüte dabei gehabt, habe sich schräg hinter den Fahrer gesetzt, kein Wort gesagt, ist kurz darauf wieder aufgestanden und an der nächsten Haltestelle ausgestiegen. Ich war froh, als er draußen war, schildert der Busfahrer diese unheimliche Begegnung. Dass es sich bei dem Fahrgast um Engelbach gehandelt hat, daran besteht kein Zweifel, so der Zeuge. Er ist sich 100%ig sicher und das in einer Zeit, für die Engelbach kein Alibi hat. Und endlich mal, müssen sich die Ankläger denken, endlich mal gibt es etwas Handfestes, einen Augenzeugen. Jemand, der keinem der zwei Lager zuzuordnen ist und Engelbach nicht kennt und kein Interesse hat, den Prozess in welche Richtung auch immer zu beeinflussen. Sondern einer, der einfach nur völlig neutral erzählt, was er beobachtet hat. Dann gibt es aber auch noch die Polentheorie. So nennt man das damals. Anwohner haben in der Straße mehrere Autos mit polnischen Kennzeichen gesehen. Die Theorie der Verteidigung, die Engelbachs könnten polnischen Wanderarbeitern zum Opfer gefallen sein. Aber um das zu belegen und dann auch noch glaubhaft zu machen, da gehört schon mehr dazu, als ein paar fremde Kennzeichen in der Straße zu sehen. Vielmehr lenkt das Gericht den Fokus gegen Ende des Prozesses wieder auf das Thema Geld. Vor allem die Tatsache, dass Engelbach 1996 und 97 monatlich bis zu 9.000 Mark in bar an Automaten abgehoben hat und diese Abhebungen dann am 1. September, also eine Woche vor der Tat, abrupt aufgehört haben. Das gibt dem Richter zu denken. Engelbach sagt, das habe er halt so gemacht. Er habe oft Geld gebraucht, um Möbel oder Büroeinrichtungen zu kaufen. Und wir könnten jetzt wirklich noch gefühlt ewig so weitermachen. Lager 1 gegen Lager 2, der nette Engelbach, liebevoller Wormser gegen Engelbach als eiskalten Egomanen. Aber das führt jetzt zu nichts. Genauso wenig führt das vor Gericht dazu, das Verbrechen objektiv mit Beweisen nachvollziehbar aufzuklären. Also springen wir ein bisschen. Springen wir zum 14. Mai 99, dem Tag der Urteilsverkündung. Gleichzeitig auch der 44. Geburtstag von Peter Engelbach. Ein spektakulärer, vor allem spektakulär langer Prozess liegt hinter uns. Seit dem 24. Juni 98 wird verhandelt und jetzt warten alle gespannt auf das Urteil des Gerichts. Schuldig oder unschuldig? Und wenn ja, warum? Auch die Urteilsverkündung ist passend zum Prozess weder kurz noch einfach. Man wolle zwar nicht die Lebensgeschichte der Engelbachs breittreten, sagt der Vorsitzende Richter Wieland, tut dies dann aber doch recht ausführlich. Bei der Familie sei nicht immer alles Gold gewesen, was glänzt. Aber bis zu seinem Tod 94 konnte zumindest der Senior, konnte Karl Engelbach seine schützende Hand über alle halten. Aber ab 1997 hat sich dann die wirtschaftliche Lage Peter Engelbachs ziemlich drastisch verschlechtert. Bis zum September 97 steigt sein Schuldenstand bei der Bank auf 343.000 Mark an. Engelbach will da raus, will mit Sportwaffen handeln und wieder auf die Beine kommen. Aber das bringen die Nachforschungen ans Licht. Eigentlich hat er schon im April 97 jede echte geschäftliche Aktivität eingestellt. Dann will die Bank Ende August auch noch Geschäftszahlen sehen und das macht sich nicht gut, wenn da gar keine Geschäfte laufen. Also braucht es einen anderen Ausweg. Es droht zum wiederholten Male ein Gesichtsverlust, den Engelbach einfach nicht mehr hinnehmen will. Und dann, so formuliert es der Richter Wieland, dann setzt sich der Angeklagte zunehmend mit dem Gedanken auseinander, seine Familie zu töten. Spätestens Anfang September steht der Entschluss dann. Und dann kommt der 8. September. der Montag, an dem Engelbach kurz vor 14.17 Uhr aus seinem Büro im Souterrain der Tatvilla durch eine zweite Einliegerwohnung, eine Terrassentür, durch Garten und Garage in den Haupttrakt gelangt. Vorbei an der Küche, in der seine Mutter arbeitet, geht er ins Obergeschoss, in das Büro seines Bruders und dessen Lebensgefährtin. Zuerst erschlägt er seinen Bruder, denn von ihm ist die größte Gegenwehr zu erwarten. Von hinten schlägt er auf ihn ein, dann auf Susanne, dann abwechselnd immer wieder auf beide. Als die beiden regungslos am Boden liegen, geht Peter wieder nach unten. Er steht ihr von Angesicht zu Angesicht gegenüber, als er ausholt und ihr mit einem Fäustel ins Gesicht schlägt. Seiner eigenen Mutter. Danach folgt das Präparieren der Villa. Dieses lieblose Wühlen und Stehlen, das schon relativ schnell als ungewöhnlich angesehen wird. Es soll natürlich so aussehen, als sei jemand hier auf Beute ausgewiesen. Er macht einen Rollladen in der Einliegerwohnung runter und hinterlässt dabei Blutspuren von Susannes Blut. Engelbach säubert sich schließlich im Bad seines Büros und zieht sich um. Er rechnet nicht damit, dass ein Fax den Tatzeitpunkt so genau bestimmen lassen können wird. Ich meine, wie wahrscheinlich ist das denn auch bitte? Vielmehr denkt er, das wird kompliziert und verschafft sich dann ein zeitumfassendes Alibi und zeigt sich häufig in der Öffentlichkeit. Nach 19 Uhr aber kehrt er wieder zu der Villa zurück. Er parkt den BMW seiner Mutter in der Garage, damit nachts niemandem auffällt, dass das Auto noch draußen steht. Dann geht er wieder in die Villa, um Spuren zu beseitigen, bekleckert sich dabei mit Blut und wird bei der anschließenden Busfahrt nach Hause vom Fahrer gesehen und später auch erkannt. Er fährt Bus, um sein Auto nicht in Tatortnähe auftauchen zu lassen. So schildert das Gericht den Tatablauf, aber wo sind die Beweise? Sie sind ebenso verschollen wie die Mordwaffe, dieser Fäustel. Deshalb wird auch noch einmal explizit auf die Indizien eingegangen. Etwa die Blutspur am Rollladen in der Einliegerwohnung. Engelbach selbst wird diesen Weg nach der Tat gewählt haben, um durch die Einliegerwohnung zurück in sein Büro zu gelangen, ohne von der Straße aus gesehen werden zu können. Und natürlich und ganz zentral auch die Blutspuren auf dem Fax. Zu der so ziemlich exakten Uhrzeit war Engelbach gesichert in dem Haus. Er sagt zwar, hey, ich habe in meinem Büro gar nichts davon gehört, aber er hat auch kein Alibi. Kein Telefonat, kein Fax, keine andere Tätigkeit, die man nachprüfen könnte. An anderen Tagen hatte er das aber schon. Es gab keine Einbruchsspuren. Es gab keinen Hinweis auf kopierte Schlüssel und dass einem Fremden geöffnet wurde. Das wird so gut wie ausgeschlossen. Lieselotte Engelbach hatte keine Schuhe und keine Socken an. Einem Fremden würde sie barfuß niemals die Tür öffnen, wo sie da ja ohnehin schon so vorsichtig war. Und wie gesagt, Abwehr oder Kampfhandlungen gibt es keine, daher hat sie dem Täter vertraut. Das spricht gegen einen anderen als Engelbach selbst. Dann noch der umgeparkte BMW. Wieso hätte ein anderer Täter das machen sollen? Viel zu gefährlich und außerdem, wie kommt jemand an den Schlüssel für Auto und Garage, der sich nicht auskennt? Der Busfahrer, der Engelbach ganz sicher gesehen hat und dann auch noch die vielen Schulden, es kann nur Engelbach gewesen sein. Da ist sich das Gericht hundertprozentig sicher und in dieser Entschlossenheit wird das auch klar vorgetragen. Der Richter formuliert das so: Herr Engelbach, dieses Gericht ist unter Ausschluss jeden vernünftigen Zweifels überzeugt, dass Sie Ihre Mutter, Ihren Bruder und dessen Lebensgefährtin brutal getötet haben. Rums. Das hat gesessen. Frei übersetzt, wir sind felsenfest davon überzeugt, dass Sie ein Mörder sind. Dabei liegen auch nach dem Urteil keine handfesten Beweisstücke vor. Die Tatwaffe, wie gesagt, der Fäustel wird nie gefunden. Auch blutverschmierte Kleidung, und die muss bei den Angriffen einiges abbekommen haben, findet man nicht. Genauso wenig Fingerabdrücke oder andere verwertbare Spuren. Aber die Gesamtwürdigung aller Indizien, die wiegt richtig schwer. Und diese Kleinigkeiten, die teils kleinen, teils größeren Indizien, die ergeben nach und nach Sinn. Die ergeben ein Gesamtbild. So glaubt das Gericht auch, dass die Beziehung von Engelbach zu seiner Mutter nicht gerade gut ist, sondern eher versucht wird, da einiges zu überkleistern, wie er das ausdrückt. Gegenüber seinem Bruder habe er Neid empfunden und gepaart mit der ihm attestierten Ich-Bezogenheit, des Narzissmus, der Neigung zur Aggressivität, wirft das kein gutes Licht auf ihn. Und durch den Verlauf der beiden geerbten Wohnungen steht das Konto dann plötzlich wieder im Plus. Und apropos Erbe, das bekommt Engelbach jetzt nach der Verurteilung natürlich nicht zugesprochen. Sein mittlerweile 10-jähriger Sohn wird jetzt berücksichtigt mit geschätzt 5 Millionen Mark. Also da wird dann auch deutlich, in welcher Größenordnung diese geplante finanzielle Sanierung, so wie es immer genannt wurde, Engelbachs gewesen wäre. Was bleibt also für Peter Engelbach übrig? Was droht ihm jetzt? Das Landgericht hat ihn zu einer lebenslänglichen Haftstrafe wegen heimtückischen Mordes verurteilt. Ein Mord begangen aus Habgier, um als Erbe zu profitieren. Das Gericht hat außerdem die besondere Schwere der Schuld festgestellt. Es gibt also keine Möglichkeit, nach 15 Jahren wieder freizukommen. Die angekündigte Revision der Verteidigung ändert daran auch nichts mehr. Also Riegel vor und nie mehr gesehen? Nicht ganz. 1999 muss er erneut in den Gerichtssaal, da aber als Zeuge. Seinem Zellennachbarn wird jetzt Mord vorgeworfen und davon will der ihm erzählt haben. Auch in diesem sogenannten Pizzabäcker-Prozess gibt es einige Ungereimtheiten, aber der Richter hält Engelbach am Ende für glaubwürdig. Seine Aussage ist es, die die Beurteilung für den damals Angeklagten von Totschlag auf Mord erhöht. Damit ist Engelbach aber noch immer nicht aus der Öffentlichkeit verschwunden, denn im Oktober 2002 keimt plötzlich neue Hoffnung in ihm auf. Bildlich gesprochen hängt seine Zukunft an einem seidenen Faden, ja an einem Haar. Denn genau das soll jetzt noch einmal untersucht werden. Es geht um eine Haarprobe, die 1997 in der Hand von Susanne, von Ullis Lebensgefährtin, gefunden wurde. Sie soll einer erneuten DNA-Analyse unterzogen werden, denn die Technik hat sich rasant weiterentwickelt. Stammt dieses Haar nicht von ihm oder von einem Familienmitglied, dann könnte ja vielleicht doch eine andere Person als Täter in Frage kommen, so zumindest die leise Hoffnung. 1997 war es noch nicht möglich, da eine DNA-Analyse mit zu starten, ohne Wurzel, so wenige Hautzellen, keine Chance, aber jetzt sehr wohl und dann wird das auch alles analysiert. Es soll ja jeder seine faire Chance, ein faires Verfahren bekommen und auch nach 5 Jahren wird sich sowas halt nochmal angeschaut, aber das Ergebnis ist dann, dass das Haar entweder von Engelbach, seiner Mutter oder einer anderen Person der mütterlichen Linie stammt. Und da Mutter und Bruder ja tot sind, kann es ansonsten nur Engelbach selbst sein, dem man hier auf die Spur gekommen ist. Und dann verschwindet Peter Engelbach aber wirklich hinter Schloss und Riegel und aus der Öffentlichkeit. Damit endet unsere heutige Episode von Abgrundtief mit einem, wie ich finde, echt spannenden Fall. Wenn ihr das auch so seht, dann lasst uns doch eine gute Bewertung und einen Kommentar da. Das würde mich sehr freuen und ich würde mich auch freuen, wenn ihr zur nächsten Episode wieder einschaltet. Abonniert dazu noch am besten den Podcast, dann verpasst ihr auch keine neuen Folgen mehr. Vielen Dank dafür. Danke auch fürs Zuhören bis zum Ende und damit verabschiede ich mich. Tschüss und passt auf euch auf.
Abgrundtief ist ein Podcast der VRM von Allgemeiner Zeitung, Wiesbadener Kurier, Darmstädter Echo und mittelhessen.de. Redaktion Thomas Schmidt, Produktion Luana Schnitzspahn und Mike Dornhöfer. Weitere spannende Audioformate findet ihr online auf dem Nachrichtenportal eurer Region unter Menü Multimedia Podcasts.